Ich bete. Herr Jesus Christus, ich möchte danken für die Zeit, dass wir jetzt haben, dass wir in einem Wort lesen können. Herr Jesus, und ich mag dich einfach bitten, dass du uns mit deinem Wort berührst. Herr Jesus, segne uns. Mein Herr, wir brauchen das, dass du eingreifst, dass wir staunen über dich. Dien du uns, mein Herr. Sag dir uns, offenbare dir uns, dass wir sehen, wie wunderbar du bist. Dass wir staunen, dass wir begeistert werden, dass einfach unsere Liebe zu dir wachsen darf, entfacht werden darf. Schenk uns das bitte, Herr Jesus. Segne uns, schenk mir einfach Ruhe, schenk mir einfach die richtigen Worte, mein Herr. Wir brauchen das, dass du da ein Wunder tust, sonst sind die Worte, was ich sage, nur Lärm, mein Herr. Bitte wirk du durch die Worte, segne uns. Amen. Ich lese aus Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Ich lese aus der Schlachtübersetzung, Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue, seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe. Höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn den höchsten Herrn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Ich lese nur mal die ersten zwei Verse, Vers 15 und 16. Das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue, seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Das ist der erste Teil, den wir uns anschauen. Die Frage ist da, warum betet Paulus? Und der Paulus sitzt da im Gefängnis. Allerdings empfängt er Nachrichten, er bekommt Nachrichten von außerhalb und da hört er viel Gutes über die Epheser. Er hört, dass sie Jesus wirklich vertrauen. Sie haben offensichtlich eine Liebesbeziehung zu Jesus und die wirkt sich darin aus, dass sie Liebe gegenüber ihren Mitmenschen zeigen. Und ganz besonders hat der Paulus davon gehört, dass sich dieses Vertrauen zu Jesus in besonderer Liebe zu anderen Christen auswirkt. Und das sind offensichtliche Zeichen, dass die Epheser tatsächlich Christen sind, dass sie tatsächlich zur Familie Gottes gehören. Und so wie wir uns freuen, wenn jemand anfängt zu glauben, so freut sich auch der Paulus. Er schreibt, dass er gar nicht aufhört, für sie zu danken. Und wem dankt er? Natürlich Gott. Der, was dieses wunderbare Werk in den Herzen der Epheser vollbracht hat. Die Epheser, die haben das schönste Geschenk bekommen, das ein Mensch haben kann. Es gibt kein schöneres Geschenk. Sie leben jetzt in Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Und alles andere, was wir wichtig nennen, das verblasst dazu. Es ist das größte Geschenk. Und der Paulus dankt nicht nur für sie, er betet auch für sie. Wir werden gleich sehen, warum er betet, wofür er betet. Also nur kurz, er betet dafür, dass sie Gott besser kennenlernen, dass sie Gott nur besser kennenlernen. Und das ist eine ganz normale Sehnsucht von einem Christen. Darum gibt es bei uns so viele Bibelkreise, wo Christen einfach Gemeinschaft mit anderen Christen haben, wo sie Zeit haben, in der Bibel zu lesen, Jesus besser kennenzulernen. Und wir Christen, was wir erleben immer wieder, dass Gott schön ist, dass er wunderbar ist. Und das führt immer dazu, dass man mehr von ihm will. Noch mehr, ich will nur mehr von Jesus genießen. Und ein Bild, das mir dabei sehr hilft und das ich euch weitergebe, das ist das, wenn du dir Gott vorstellst als Wasserquelle, die in deinem Garten fließt. Eine Quelle mit super leckerem, klarem und erfrischendem Wasser, das dir Leben gibt. Du trinkst davon, es ist lecker, du fühlst mehr und du trinkst nur mehr davon. Und es schmeckt nur besser wie beim ersten Schluck. Und du willst nur mehr von diesem Wasser. Und je mehr du trinkst, desto besser schmeckt es und desto mehr genießt du es. Dieses Wasser zu trinken, das ist dann auch, das ist dein Sehnen. Und das Wasser gibt dir Leben. Und das ist nicht so, nicht deswegen so, weil das Wasser sich verändert, sondern weil das Wasser dich verändert. Gott verändert uns, dass wir mehr und mehr genießen. Und das betet Paulus für die Epheser. Und das ist so ein sinnvolles Gebet, dass sie das mehr und mehr erleben dürfen. Deswegen ist der Titel heute, wie kann ich beten? Oder was kann man für einen Menschen beten, das Sinn macht, das wirklich gut ist? Den Ephesern ist es von den äußeren Umständen her gar nicht gut gegangen. Sie waren erst seit ein paar Jahren Christen. Sie haben Paulus schon seit ungefähr 4 Jahren nicht mehr gesehen. Und die Griechen und die Römer, die lachen über ihren Glauben. Die Christen werden verfolgt, sogar getötet. Und all das kommt zum normalen Alltagsstress dazu. Ehe, Kinder, Arbeit, Haushalt. Was denkst du, was diese Menschen brauchen? Hilfe bei der Kindererziehung, Schutz vor Verfolgung, eine freundliche Arbeitsumgebung. Es ist natürlich gut, für diese Dinge zu beten. Bitte bete weiterhin für die Herausforderungen, die auf dich oder auf andere zukommen, für Hilfe im Alltag, für Heilung für kranke Menschen. Aber schauen wir uns Paulus sein Anliegen für die Epheser an. Was auf seiner Prioritätenliste ganz oben ist, was er den Ephesern in ihrer Situation am allermeisten wünscht. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, um ihn zu erkennen. Paulus betet dafür, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung von Gott bekommen, um Gott besser zu erkennen. Und wenn man die Bibel durchschaut und sich die Gebete von Paulus anschaut, die er für Christen betet, dann merkt man, das ist nicht nur da jetzt eine klare Priorität, sondern überall ist das eine klare Priorität, dass das das Allerwichtigste ist. Wenn Gott ein Gebet von uns erhört, um Heilung, dass ein Mensch gesund wird, oder Prüfung steht bevor, wir beten für die Prüfung, er schafft die Prüfung. Das ist wirklich gut, das ist schön, das ist hilfreich. Aber wenn ein Mensch Jesus kennenlernen darf und in der Beziehung zu Jesus wachsen darf, dann ist das unendlich schön und hilfreich für alles. Wirklich für alles, was im Leben nur auf dich zukommt. Es gibt nichts Liebevolleres, als einem Menschen zu helfen, Jesus besser kennenzulernen. Deshalb ist dieses Gebet so cool und so wertvoll und so gut. Ich weiß, dass für viele Menschen von euch das Gebet sowieso auf der Prioritätenliste ganz oben ist. Für mich war das jetzt auch keine Überraschung. Aber wie ich mich vorbereitet habe, da ist mir wieder ganz neu bewusst worden, wie wertvoll dieses Gebet ist. Wie wertvoll es ist, dieses Gebet zu beten. Also ich brauche das immer wieder. Ich habe das wieder gebraucht. Wow, das ist so schön, das Gebet. Das ist so wertvoll, das für Menschen zu beten. Also ich bin wirklich ermutigt worden, das Gebet zu beten. Und ich erinnere mich, es ist schon einige Jahre aus, da erinnere ich mich an eine Nacht, das mache ich ja fast nie, da habe ich meine halbe Nacht durchgebetet. Und weil mir ein Mensch so am Herzen war und dass ich nicht schlafen gehen habe und ich habe für diesen Menschen gebetet, dass dieser Mensch Jesus besser kennenlernt, dass dieser Mensch Jesus mehr liebt als alles andere. Und das Wunder ist passiert. Dieser Mensch, er sitzt unter uns und er bekennt, dass er Jesus mehr liebt als alles andere. Das war natürlich nicht der Name, das war furchtbar peinlich, gell? Aber ich will dir diese Ermutigung weitergeben. Und es ist ein Vorschlag an dich. Es ist eine Ermutigung an dich. Nimm dir kommende Woche Zeit und bete das Gebet für Menschen, dass sie Jesus besser kennenlernen. Wenn du um Heilung betest für jemanden, wenn du jemanden segnest, wenn du für jemanden betest, dass Gott ihm hilft, dann bete auch dafür, dass dieser Mensch erkennt, was für ein Schatz in der Beziehung zu Jesus liegt. Und dass er Jesus nur besser kennenlernen darf. Bete das dazu. Bete dieses Gebet auch für dich selbst. Bete, dass Jesus dir nur wertvoller wird. Das ist eher was, was ich öfter vergieße, dass ich das für mich auch bete. Viele von euch treffen sich ja kommende Woche in einem Bibelkreis. Macht es doch gemeinsam. Betet miteinander für diesen Segen. Ich habe vorher schon den Vers 17 vorgelesen. Der gehört eigentlich zum zweiten Teil meiner Predigt. Und ich lese euch die Verse 17 bis 19 vor. Da betet Paulus, dass sie Jesus erkennen und lieben lernen. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, um ihn zu erkennen. Indem die Augen eures Herzens erleuchtet werden, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überwältigende Größe seiner Kraft in euch, den Gläubigen, ist, durch die Wirkung seiner mächtigen Kraft. Paulus weiß, die Epheser, sie sind Christen, sie haben den Heiligen Geist, sie kennen also das Evangelium und sie glauben es. Und er wünscht ihnen, dass Gott ihnen noch mehr Weisheit und noch mehr Offenbarung von ihm schenkt, damit sie Gott noch besser kennen. Das ist das Gebet. Allerdings muss ich da gleich auf zwei Sachen hinweisen. Das erste ist eine Falle und das zweite ist ein Einwand. Und ich würde es einfach aus dem Weg räumen, damit wir da alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Die Falle ist folgende. Man könnte denken, okay, die Epheser haben das Evangelium angenommen. Jetzt haben sie den Einstieg geschafft. Sie haben begriffen, dass Jesus für ihre bösen Werke und Gedanken gestorben ist. Jetzt können sie Gott lieben. Jetzt können wir das Evangelium hinter uns lassen und uns mit tieferer Erkenntnis beschäftigen. Und da muss ich sagen, sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Es gibt nichts anderes als das Evangelium. Die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende dient dazu, das Evangelium besser zu verstehen und es tiefer und tiefer in dein Herz sickern zu lassen. Beim Leben mit Jesus geht es darum, in der Beziehung mit ihm zu wachsen. Und was braucht eine Beziehung? Eine Beziehung braucht einfach mehr von dem, was es schon hat. Noch mehr Liebe. Noch mehr kennenlernen. Und der Einwand, auf den ich eingehen will, hör ich öfter: Hey Martin, lass mich in Ruhe, ich bin getauft, ich komme am Sonntag in den Gottesdienst, ich habe genug Jesus, ich brauche und ich will nicht mehr. Und du so denkst, was ich nicht hoffe, dann hoffe ich, dass dir das Bild mit der Quelle Appetit gemacht hat, darauf mehr von Jesus zu wollen, Jesus besser kennenlernen zu wollen. Wie gesagt, beim Leben mit Jesus geht es um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest zu deinem Ehepartner sagen, du, ich kenne dich gut genug, ich will dich nicht mehr besser kennenlernen. Wäre wahrscheinlich lustig, wenn du das sagen würdest. Aber das wäre nicht gut für die Beziehung. Und vermutlich liebst du deinen Ehepartner nicht, wenn du sowas sagst. Paulus spricht über die Augen des Herzens. Und es wäre so schön, wenn ich meine Brille hergeben könnte und auf euer und mein Herz legen könnte. Und wir würden dann alle Gott sehen. In seiner ganzen Schönheit. Das Herz sieht klar, wow, Gott ist wunderbar. Er ist herrlich. Jeder staunt darüber, wie wunderbar Gott ist. Aber niemand kann das. Keiner kann das erzwingen. Kann euch ein Herz nicht die Augen öffnen. Niemand außer Gott. Und deshalb betet der Paulus, dass der Vater der Herrlichkeit euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, um ihn zu erkennen. Nur der Vater der Herrlichkeit kann dieses Geschenk geben. Aber wie macht Gott das? Gott macht es so, indem er unser Herz nimmt und die Augen des Herzens öffnet. Dein Herz hat Augen. Ich nehme an, das hast du nicht gewusst. Jetzt war es das. Du hast Augen im Kopf, aber du hast auch noch andere Augen. Augen des Herzens. Du kannst Dinge erkennen, die man nicht mit den Augen im Kopf sehen kann. Dein Innerstes kann Dinge erkennen, die deine normalen Augen nicht sehen können. Und Paulus wünscht sich, dass diese Augen dafür geöffnet werden, noch mehr von Gott zu sehen. Paulus betet dann für drei Dinge, wo er will, dass wir die sehen mit unseren geöffneten Augen. Das erste ist die Hoffnung eurer Berufung. Hoffnung bedeutet, dass es um etwas Zukünftiges geht. Zu was sind wir berufen? Zu einem Leben mit Gott in aller Ewigkeit. Ganz zu ihm zu gehören. Wir werden verwandelt werden. Und dann ein Leben mit Gott leben. Und dieses Leben, das wird keine Wünsche offen lassen. Gar keine Wünsche. Es wird nichts mehr geben, wo du denkst, das hätte ich nur gern. Das gibt's nicht. Okay? Wichtig ist da, er bittet nicht, dass wir unseren Ruf annehmen. Okay? Er bittet, dass wir unsere Berufung erkennen. Und wenn wir das erkennen, wozu wir berufen sind, dann verändert es unser Leben im Hier und Jetzt. Im zweiten Punkt spricht er von unserem Erbe. Er sagt, dass dieses Erbe reich an Herrlichkeit ist. Und das bedeutet einfach, dass man über dieses Erbe staunen wird. Okay? Hier geht es wieder um etwas Zukünftiges. Dieses Erbe wartet auf uns. Hier auf der Erde, wir freuen uns über Reichtum, Wohlstand, Glück. Jeder hat es gern. Aber wenn wir mal bei Gott sind und dieses Erbe haben, dann werden wir darüber lachen, was uns damals so wertvoll war, was wir damals genossen haben. Es wird lächerlich sein. Reichtum, Wohlstand, Glück. Diese zwei Geschenke, für die Paulus da betet, dass wir sie erkennen, Geschenke sind da, er betet nur, dass wir sie erkennen, das sind wunderbare Geschenke. Gott schenkt uns das, weil er uns liebt. Ich hoffe, dass diese zwei Aussagen dir helfen, ansatzweise zu verstehen, wie sehr Gott seine Kinder liebt. Wie reich er seine geliebten Kinder beschenkt. Wenn wir das verstehen können, dass wir grenzenlos geliebt sind, dann verändert das unser Leben. Jedes Mal, wenn ich das höre, was ich gerade gesagt habe, denke ich, aber Gott, hast du nicht gesehen, was ich gestern gemacht habe? Immer wieder kommen dann Gedanken an unsere eigene Sünde, an unsere eigene Unzurechnungsfähigkeit. Aber Gott liebt uns. Er findet uns wunderschön und jubelt über uns. Denn er hat das, was du gestern getan hast, schon lange am Kreuz durch seinen Sohn Jesus Christus geregelt. Es ist nichts mehr da, was Gott davon abhält, seine Kinder unendlich zu lieben. Das sind die ersten zwei Bitten. Und diese ersten zwei Bitten, dass wir diese zwei Dinge erkennen, die betreffen unsere Ewigkeit. Okay? Und das ist eine Aussage, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Viele Jahre habe ich schon immer gehört, aber damals sehr oft. Da haben oft Menschen zu mir gesagt, ihr Christen, ihr tröstet die Menschen nur auf den Himmel. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ihr Christen tröstet die Menschen nur auf den Himmel. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir trösten Menschen nicht nur auf den Himmel. Erstens, ich bin mir sicher, wir reden viel mehr über das Leben im Hier und Jetzt als über das Leben danach. Und zweitens, warum sollten wir Menschen nicht mit dem Himmel trösten? Warum sollten wir nicht auf ein ewiges Leben vertrauen? Paulus selbst sagt in 1. Korinther 15, 19, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Aber nicht nur wir Christen werden die bedauernswertesten unter allen Menschen. Jeder Mensch und dieses Leben, alles ist, es wäre bedauernswert. Und ich glaube, dass Paulus gerade deswegen diese zwei Punkte nimmt, die das Leben in der himmlischen Welt betreffen, weil er gerade im Gefängnis sitzt. Und es ist nur Vermutung, gell? Ich weiß es nicht sicher. Und ihm deswegen wieder besonders am Herzen liegt, dass diese Leiden vorübergehend sind. Dass ein reiches Erbe auf ihn wartet. Dass wir verwandelt werden und einen neuen Körper bekommen, der ganz anders ist wie dieser hier. Unendlich viel besser. Über den dritten Punkt, da spricht der Paulus ein bisschen länger. Und was die überwältigende Größe seiner Kraft in euch, den Gläubigen, ist. Er bittet, dass wir begreifen, wie groß, wie überwältigend die Kraft ist, die in uns, in seinen Kindern wirkt. Und in der Jugend machen wir gerade einen Überblick über die Offenbarung in 5 Wochen. Weil das Interesse am Inhalt von dem Buch einfach so groß ist von den Jugendlichen. Und gleich im ersten Kapitel, da steht etwas drinnen, das fasziniert mich auch, wie ich das erste Mal vor einigen Jahren gelesen habe. Jesus erscheint dem Johannes. Aber nicht mehr als Mensch, so wie Johannes Jesus ursprünglich gekannt hat, sondern als der, der er wirklich ist. Gott. In seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Macht. Und was passiert mit Johannes? Er fällt um wie tot. Und Jesus muss ihn berühren, damit er wieder aufstehen oder damit er wieder leben kann. Eine Erscheinung, die so überwältigend ist, die so von Macht strotzt, dass Beobachter beinahe sterben oder tatsächlich sterben. Das ist so überwältigend. Das kann man sich nicht vorstellen, dass man nur am Anblick umfällt wie tot. Und über diese Kraft spricht Paulus länger. Er spricht im Detail darüber im letzten Teil. Da spricht er über diese Kraft. Vers 20 bis 23. Diese Kraft, welche wirksam war in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und zu seiner Rechten in die himmlische Welt setzte. Hoch über alle Regierung und Autorität und Macht und Herrschaft und jeden genannten Namen. Nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden Zeitalter. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Diese Kraft, diese Macht, die in uns wirkt, ist genau dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Da hat Gott seine Macht gezeigt. Aber er hat Jesus nicht nur zum Leben erweckt, sondern er hat Jesus ein Leben verliehen, das nie wieder vorbei ist. Er muss nie wieder sterben. Der Punkt ist hier, diese Macht ist stärker wie der Tod. Wenn diese Macht in dir wirkt, dann ist auch der Tod in deinem Leben besiegt. Dann ist dein letzter Atemzug in diesem Leben kein Sterben mehr, sondern ein Hinübergehen zu deinem neuen Leben. Aber Gott hat Jesus nicht nur auferweckt, sondern zu sich in die himmlische Welt geholt. Und er hat ihm wieder die Stellung gegeben, die Jesus schon gehabt hat, bevor er Mensch wurde und auf diese Erde kam. Er steht jetzt wieder über allem und das wird er für immer. Wir, ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr die Wirtschaft beobachtet, die Politik beobachtet, wir wirken oft machtlos gegenüber dem. Man sagt, Geld regiert die Welt. Menschen mit viel Geld und Macht können scheinbar alles tun, was sie wollen. Und wir fühlen uns wie ein Spielball. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Haben diese Menschen wirklich Macht? Können sie wirklich den Verlauf der Geschichte ändern? Nein. Überhaupt nicht. Keine Macht. Null. Sie sind komplett abhängig von Jesus Christus. Ob sie abhängig sein wollen oder nicht. Alles ist Jesus untergeordnet. Alles. So mächtig ist Jesus jetzt. Aber Paulus spricht dann über etwas anderes. Und zwar spricht Paulus da über diese besondere Weise, mit der Jesus mit seiner Gemeinde verbunden ist. Mit der Macht, mit der Jesus in seiner Gemeinde wirkt, in uns, in seiner weltweiten Gemeinde. Und wir sehen das in Vers 22, dass Jesus der Kopf der Gemeinde ist. Er ist unser Herr, unser Retter, unser König, unser Helfer. Er ist der Kopf, er wirkt mit seiner Macht in uns. Das ist der Grund, warum die Gemeinde funktioniert. Nur deswegen funktioniert. Und in Vers 23 sehen wir das ein bisschen genauer, wie das funktioniert. Jesus ist der Kopf und die Gemeinde ist sein Körper. Und Jesus erfüllt diesen Körper mit seiner Macht. Er stellt durch diesen Körper, also durch uns, durch jeden von uns, durch seine ganze Gemeinde, seine Herrlichkeit dar. Und dafür ist die Gemeinde da. Das ist jetzt Jesus sein Körper, durch den er sich verherrlicht. Durch den Menschen, er haben sehen können. Durch die Gemeinde können Menschen sehen, wie wunderbar der Herr ist. Wie mächtig er wirkt. Dadurch können Menschen sie am hinwachsen. Das ist die Aufgabe, die er uns gegeben hat. Die er durch uns macht. Das betet der Paulus für die Epheser und natürlich auch für uns. Okay. Beten wir auch, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir seine Liebe und seine Macht erkennen können. Herr Jesus Christus, du sagst es uns, wir brauchen das, dass du unser Herz berührst, dass du diese Augen öffnest, dass wir erkennen können, wie großartig du bist, wie sehr du uns liebst, was du alles für uns getan hast, was du für uns bereithältst, was wir einfach noch nicht sehen können, aber was auf uns wartet. Herr Jesus, wir lieben dich. Und ich mag dich einfach bitten, dass du in uns diese Sehnsucht wächst, dass wir mehr und mehr von dir wollen und einfach mehr und mehr genießen dürfen, wie wunderbar du bist und Freude an dir haben dürfen und dann einfach nur mehr von dir wollen. Und Herr, schenk uns das, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, mehr von dir zu wollen, uns auf dich auszurichten. Ich mag dich bitten, mein Herr, gerade für die kommende Woche ganz besonders, dass wir diese Sehnsucht erleben dürfen, dass du uns dieses Gebet, nicht genauso, wie es der Paulus sagt, aber dieses Gebet, dass Menschen einfach mehr von dir wollen, in der Beziehung zu dir wachsen dürfen, dass du uns dieses Gebet einfach auf der Lippen führst, dass wir das für andere Menschen und für uns selbst beten dürfen. Danke dir, Herr Jesus. Amen.